Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Wenn landläufig die Rede vom Mittelalter ist, denken viele gleich an Ritter und Burgen, Kreuzzüge und Seuchen, Könige und Kaiser und an den Papst und die Kirche, die ganz besonders das Alltagsleben der Menschen beeinflusste und stets Enthaltsamkeit und Keuschheit predigte. War das Mittelalter wirklich so intimitätsfeindlich und hielten sich wirklich viele an die Vorgaben und Gesetze der Kirche? War Lust und Liebe, Erotik und Sex im Mittelalter verpönt? War es erst die 68er-Bewegung, die Bewegung in die Sexualität brachte und gegen die überholte Sexualmoral rebellierte? Und ist es einer aufgeklärten, modernen und weltoffenen Gesellschaft zu verdanken, dass es die Ehe für alle gibt? Der Historiker Professor Klaus van Eickels von der Uni Bamberg untersucht Beziehungen und Sexualität im Mittelalter und er findet dort Ideen, die als Vorläufer für die Ehe für alle gelten könnten. Vordenker ist der Theologe und Philosoph Hugo von St. Victor aus dem 12. Jahrhundert. Er hatte zumindest theologisch in diese Richtung gedacht und gemeint, dass auch Männer mit Männern sowie Frauen mit Frauen in Partnerschaft leben können, sagt der Historiker Klaus van Eickels. Mit ihm sprach Mechtelt Klein.
Wenn wir uns vorstellen, dass Hugo von St. Victor heute wieder auf unsere Welt zurückkäme und sich anschauen würde, wie sich Europa inzwischen entwickelt hat, dann wäre er höchst verwundert, dass in unserer Gesellschaft sexuelle Verfehlungen oder sexuelles Verhalten aller Art kaum mehr bestraft wird. Dass Paare unehelich zusammenleben können, dass Ehebruch nicht von Staats wegen bestraft wird, dass homosexuelle Handlungen nicht bestraft werden und so weiter.
Klaus van Eickels, der Historiker von der Universität Bamberg, forscht über Liebesbeziehungen im Mittelalter. Beim Theologen Hugo von St. Victor aus dem 12. Jahrhundert fand er einen Vordenker der Ehe für alle.
Also alles das, was als Debatte um die Strafrechtsreform um 1968 stattgefunden hat, das hätte ihn aufs Höchste verwundert. Aber er könnte sich überhaupt nicht erklären, warum sich die katholische Kirche und viele konservative Europäer in den letzten zwei Jahrzehnten so energisch gegen die Ehe für alle oder anerkannte Lebenspartnerschaften gewehrt haben. Denn bei der Ehe für alle oder auch bei der eingetragenen Lebenspartnerschaft geht es ja gar nicht darum, Paaren zu erlauben oder zu verbieten, miteinander geschlechtlichen Verkehr zu haben. Man kann ja eine Ehe eingehen, ohne geschlechtlich miteinander zu verkehren.
Die Ehe des Mittelalters ist gänzlich unromantisch. Sie basiert nicht auf Liebe, sondern auf wirtschaftlichen Interessen. Sie ordnet zudem Nachkommenschaft und Erbe. Die Regeln? Sex außerhalb der Ehe geht gar nicht. Zu heftiges Begehren innerhalb der Ehe ist ebenfalls schändlich. Homosexuelle Handlungen mit Penetration unter Männern absolut verächtlich und verboten. Die Abneigung gegen die Sexualität ist ein Erbe des Apostels Paulus, der in der Naherwartung der Wiederkunft Christi meinte, heiraten und Familie lohnt sich nicht mehr. Das Ideal der Keuschheit stand über jeglicher Sexualität. In der Ständegesellschaft des Mittelalters haben sich aber Modelle mit Liebesbeziehungen zwischen Männern etabliert. In der Rückschau aus dem 21. Jahrhundert werden sie häufig homoerotisch überformt. Die Gesellschaft im Mittelalter muss man erklären, sagt der Historiker.
Wir haben eine Gesellschaft, in der Männer und Frauen ganz überwiegend getrennte Wege gehen, auch wenn sie verheiratet sind, und in der ein Mann ohne ganz enge Beziehungen zu anderen Männern zu unterhalten, überhaupt nicht überleben kann. Das heißt, Liebe und Freundschaft zwischen Männern ist etwas völlig Normales, ist sogar etwas Zentrales für die Struktur der Gesellschaft.
In der Gesellschaft um 1200 gibt es ein starkes patriarchales Machtgefälle. Männer stehen über den Frauen. Gleichheit und Augenhöhe gab es nicht in der Ehe, sondern nur in Beziehungen zum gleichen Geschlecht. Das Machtgefälle zeigte sich auch in den weltlichen Bündnissen. Die Könige verbanden sich mit den untergeordneten Vasallen, den Landherren. Diese Beziehung zwischen dem König und den großen Adligen des Reiches wurde als Liebesbeziehung definiert, sagt van Eickels. Zwar könne der Herr von seinen Vasallen Treue und Dienst verlangen, der normale Weg war aber, dass der Herrscher die Vasallen um etwas bat. und seine Getreuen, die Adeligen, nutzten die Gelegenheit, ihre Liebe zum Herrscher zu zeigen.
Vasall wurde man dadurch, dass man sich vor dem Herrn niederkniete, seine Hände in die offenen Hände des Herrn legte und erklärte, ich werde dein Mann. Und der Herr erklärte, ich nehme dich an als meinen Mann. Es ist sogar so, dass das Ritual der Eheschließung, wie wir es heute kennen, ich will dich lieben, achten und ehren, solange ich lebe, das ist genau das zentrale Versprechen, das ein Vasall seinem Herrn gibt. Letztlich also eine ganz klare Vorstellung im Mittelalter, dass Freundschafts- und Liebesbeziehungen zwischen Männern, sofern Sexualität darin keine Rolle spielt, ganz selbstverständlich dazugehören.
Diese Gesten der Treue finden sich noch auf gotischen Kirchenfenstern und Illustrationen. Bilder, auf denen der Mann seine Hände in die des Königs legt. Es beschreibt Liebesbeziehungen zwischen Männern, aber ohne Sex.
In jedem mittelalterlichen Ritterroman haben sie den Helden und der Held braucht ganz selbstverständlich einen Gefährten. Ein Krieger braucht seine Gefährten, er muss sich auf seine Gefährten verlassen können.
Schon klar, er ist verheiratet, aber er verbringt die meiste Zeit nicht mit seiner Frau, sondern mit anderen Männern. Und seine Frau verbringt ebenfalls die meiste Zeit mit anderen Frauen. Die Liebesbeziehung und Treue zwischen den Männern im Mittelalter zeigte man nach außen auch körperlich in der Begrüßung mit Umarmungen und Küssen. Ein besonderer Gunstbeweis war, wenn der Mann das Bett mit anderen Männern teilte.
Das ist ein ganz selbstverständlicher Bestandteil von Friedensschlüssen, dass man mit dem ehemaligen Gegner demonstrativ in einem Bett schlief. Das haben wir häufig belegt und in Wirklichkeit muss man davon ausgehen, dass es ganz, ganz häufig vorgekommen ist, dass der König einen Ehrengast eingeladen hat, bei ihm im Bett zu schlafen. Das ist sozusagen die höchste Ehre, so wie man eben heute von russischen Staatsmännern zu einem gemeinsamen Saunabesuch eingeladen werden kann. Das heißt, letztlich Zeichen der Intimität. Es geht sogar so weit, dass im Englischen bis heute es gebräuchlich ist als Ausdruck für merkwürdige politische Bündnisse. Politics makes strange bedfellows. Politik macht merkwürdige Bettgenossen. Und im Deutschen sagen wir eben auch, mit jemandem unter einer Decke stecken. Das heißt, so vertraut zu sein mit ihm, dass man mit ihm in einem Bett schläft.
In so einer mittelalterlichen Gesellschaft ist es wichtig zu wissen, wo sind die Grenzen dieser Liebe? Wie intim wurde man wirklich? Und gefährlich wurde es eigentlich erst, wenn so eine Beziehung scheitert. Dann wurden mitunter Vorwürfe der Sodomie, der Homosexualität erhoben. In den mittelalterlichen Gerichtsakten finden sich viele Beispiele. In Köln etwa gab es einen solchen Skandal im 15. Jahrhundert. Als ein Mann auf dem Sterbebett einem Priester vom Sex mit einem Ratsherrn beichtete. Es stellte sich heraus, dass viele Ratsherren solche Sexbeziehungen zu abhängigen und jungen Untergebenen pflegten. Man ließ das Verfahren auf sich beruhen, um niemanden auf den Geschmack zu bringen. In Florenz wurden homosexuelle Handlungen mit Geldstrafen belegt und mehr als die Hälfte der Männer der Stadt wurde schon mal homosexueller Taten beschuldigt. Nun gibt es im Mittelalter zwei Ehemodelle. Das kirchliche Modell, in dem jeder Mann jede Frau heiraten kann, und die standesgemäße Ehe, bei der es um Vererbung von Besitztümern und Nachkommen geht. Jetzt argumentiert der Theologe Hugo von St. Victor und kommt zum Ergebnis, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaft gut ist, solange eben kein Sex vollzogen wird. Vorbild dafür ist die Ehe von Maria und Josef, die heilige Familie. Die hatten schließlich auch keinen Sex und Maria blieb trotz Geburt ihres Sohnes ewige Jungfrau. Es handelte sich aber trotzdem um eine Ehe.
Was macht nun Hugo von St. Victor? Er sagt, eigentlich müssten wir aus der Jungfräulichkeit Mariens schließen, dass eine Ehe unter einvernehmlichem Ausschluss des fleischlichen Verkehrs geschlossen werden kann. Und dann gibt es keinen Grund, warum nicht ein Mann einen Mann oder eine Frau heiraten könnte.
Allerdings sieht er hier einen Widerspruch in sich, denn eigentlich kann es ja nicht sein, dass zwei Männer oder zwei Frauen heiraten.
Und nun ist es interessant zu sehen, wie er diesem gedanklichen Dilemma entkommt. Er sagt, es besteht kein Zweifel daran, dass ein solcher Bund unverbrüchlicher Liebe zwischen zwei Männern oder zwei Frauen geschlossen höchst lobenswert wäre. Aber eine Ehe im sakramentalen Sinne wäre es nicht. Warum nicht? Er sagt, die Ehe ist ein Sakrament, weil sie die Liebe Gottes zu den Menschen abbildet. Die Liebe Gottes zu den Menschen ist aber eine Liebe zwischen ungleichen Partnern. Und die Liebe zwischen Mann und Frau in der Ehe bildet gewissermaßen diese Liebe Gottes zu den Menschen ab.
Zumindest könnte die Partnerschaft auch aus kirchlicher Sicht zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren so etwas wie eine zivile Ehe darstellen. Ähnlich argumentierte Papst Franziskus, als er zwar eine kirchliche Ehe für homosexuelle Paare ablehnte, aber eine zivile Ehe befürwortete. Auch in der Ehe für alle übernimmt man gegenseitige Fürsorge auf Dauer, wie heterosexuelle Paare auch. Und die Ehe für alle kommt dem kirchlichen Modell der mittelalterlichen Ehe sehr nahe, sagt Klaus van Eickels, denn da ging es auch um die gegenseitige Versorgung und Sicherheit.
Sie hörten einen Beitrag von Mechthild Klein.